Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Mit Klaus Hempel.
Heute ist ein guter Tag für die Verfassungsordnung und die demokratische Kultur in unserem Land. Denn eine ganz breite Allianz seriöser Demokraten, eine ganz breite Allianz von Parlamentariern zusammen mit dem Bundesminister der Justiz stellt eine Initiative vor, um das Bundesverfassungsgericht weiter zu stärken.
Das war Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP in Berlin, in der Bundespressekonferenz gemeinsam mit Vertretern der Fraktionen von Ampel und Union gab er bekannt, dass man sich auf eine Reform geeinigt habe, um das Bundesverfassungsgericht künftig besser zu schützen. Etwa für den Fall, dass eine extremistische Partei im Bundestag eine Mehrheit an sich reißt, dass extremistische Parteien vielleicht so stark werden im Bundestag, dass sie mit einfacher Mehrheit Gesetze ändern können, um das Verfassungsgericht zu schwächen. Mit mir im Studio ist mein Kollege Frank Bräutigam. Hallo Frank.
Hallo Klaus.
Frank, aktuell ist ja nicht unbedingt damit zu rechnen, dass das Verfassungsgericht mit Gesetzesänderungen unter Beschuss kommt. Deshalb nochmal die Frage, also warum sind die Rechtspolitiker von Ampel und Union dennoch aufgeschreckt worden, trotzdem jetzt tätig geworden? Was ist da der Hintergrund?
In der Tat ist das jetzt kein ganz akutes Szenario, gegen das man Vorsorge trifft, aber der Blick in andere Länder in den letzten Jahren, nach Ungarn, nach Polen, der hat die Politikerinnen und Politiker und auch viele interessierte Bürgerinnen und Bürger einfach hellhörig werden lassen. Moment, wenn autoritär-populistische Regierungen an die Macht kommen, dann nehmen die sich als erstes oft die Justiz vor, um sie zu schwächen. Denn wenn Justiz die Regierung nicht mehr unabhängig kontrollieren kann, dann hat eine Regierung etwas davon. So. Und weil der Wind europäisch gesehen, aber auch bei uns hier im Land in Deutschland inzwischen zumindest so stürmisch ist, dass man sich das auch vorstellen kann, solche Szenarien hier bei uns, hat man gesagt, lieber jetzt, wo es noch nicht zu spät kommt. Ist zwar ein Zukunftsszenario, aber wir gehen das jetzt schon an und das kann ich gut nachvollziehen.
Es sind ja eine ganze Reihe von Änderungen geplant. Man muss dazu sagen, zum Bundesverfassungsgericht ist im Grundgesetz ganz wenig geregelt. Da steht eigentlich nur drin, also die Richterinnen und Richter, die werden abwechselnd von Bundestag und Bundesrat gewählt. Und weitere Details stehen dazu im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Das ist ein einfaches Gesetz und kann mit einer einfachen Mehrheit geändert werden. Zu den Regelungen, Frank, könntest du einfach mal so skizzierend auflisten, was ist da jetzt alles an Änderungen geplant?
Ja, gerne. Und es ist aber auch wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, was dieser Begriff mehr Schutz des Verfassungsgerichts heißt. Mehr Schutz heißt, was im Grundgesetz selbst steht, kann man nur mit 2/3 Mehrheit ändern. Dafür braucht man einen großen Konsens. Also ist das, was da drin steht, dauerhafter als das, was in einem, in Anführungszeichen, einfachen Gesetz steht, das man mit einer normalen Mehrheit auch ändern kann. Es geht nicht um die Aufgaben des Gerichts, die jetzt hochgestuft werden sollen, sondern um das Drumherum, nenne ich es mal, aber das auch, eben auch wichtig ist. Organisationsfragen wie die Zahl der Senate, die Anzahl der Richterinnen und Richter, die Amtszeit von 12 Jahren, dass keine Wiederwahl möglich ist, die Altersgrenze von 68 Jahren, Geschäftsordnungsautonomie und so weiter, die Bindungswirkung der Entscheidung. Das klingt alles wie klein-klein und formal, ja. Dahinter steckt aber wirklich das große Ganze, denn wir werden auch darüber sprechen. Auch über diese Stellschrauben rund um die Organisation des Gerichts kann man ein Gericht kapern. Und das ist ein zentraler Punkt, das zu verhindern bei diesem Vorhaben.
Jetzt gibt es einen sehr wichtigen Punkt, über den wahrscheinlich noch viel gestritten wird. Hat folgenden Hintergrund. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist geregelt, dass Richterinnen und Richter immer mit einer 2/3 Mehrheit gewählt werden müssen. Das gilt sowohl für den Bundestag als auch Bundesrat. Also das ist eben schon heute so. Wir hatten vor Monaten den früheren Verfassungsrichter Michael Eichberger bei uns im Podcast hier zum Thema Resilienz. Und der meinte vor Monaten, also diese 2/3-Regelung, die müsste man eigentlich ins Grundgesetz übertragen. Was ist jetzt daraus geworden, Frank?
Also es gibt eine lange Liste mit Spiegelstrichen, die hochgestuft werden sollen ins Grundgesetz, aber gerade dieser Punkt, die 2/3-Mehrheit für die Wahl der Richterinnen und Richter, ist nicht dabei. Und das ist uns allen aufgefallen und das wirkt auch nach. Und es war in der Tat ja so, dass dieser Vorschlag auch eine Vorgeschichte hat. Es gab viele wissenschaftliche Artikel. Ehemalige Richterinnen und Richter haben sich zu Wort gemeldet.
Da war der Eichberger mit dabei.
In den Zeitungen und Herr Eichberger hier bei uns. Und da war diese Zweidrittelmehrheitsregelung immer eigentlich der Ausgangspunkt. Und genau das fehlt jetzt. Und das wollen wir auch innerhalb unseres Podcasts jetzt heute ein bisschen aufdröseln, warum das so ist und wie es damit weitergeht.
Also man kann sagen, es war die Union, die da Bedenken hatte, dieses Zweidrittelerfordernis mit ins Grundgesetz zu übertragen. Frank, du hast auch darüber mit der Vertreterin der CSU, ich sag mal in dieser Arbeitsgruppe, sprechen können. Andrea Lindholz, sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion und als solche unter anderem für den Bereich Recht zuständig.
Genau, wir wollten eine Stimme aus dieser Arbeitsgruppe mal hören, ein wenig hinter die Kulissen schauen. Und ich habe sie zum Einstieg gefragt, wie sie jetzt mit ein paar Tagen Abstand diesen Dienstag, den Tag in der Bundespressekonferenz, noch mit erlebt hat, wie der nachwirkt sozusagen.
Ja, also ich denke, es war ein guter Tag, sowohl für das Bundesverfassungsgericht, aber auch für die Politik. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass die Einigkeit unter den Fraktionen, die ja nicht immer so einfach war, jetzt wirklich zum Schluss auch gut getragen hat.
Das wollen wir jetzt Schritt für Schritt mal ein bisschen aufdröseln, das Thema. Das ist ja keines, was ganz aktuell erst auf den Markt gekommen ist, sondern dass es schon länger gibt, mehr Schutz für das Bundesverfassungsgericht. Mir ging es so, als ich 2019 den Artikel Ein Volkskanzler gelesen habe von Maximilian Steinbeiß. Da wurde mir das erstmals so richtig bewusst und ja, es war so ein bisschen Gänsehaut, als ich das gelesen habe, was doch alles vielleicht möglich ist. Ging Ihnen das auch so, als Sie dieses Szenario das erste Mal gehört haben?
Ja, ich habe ja mich jetzt auch sehr in das Thema vertieft, um das für die Fraktion auch mit zu verhandeln. Und für mich ist es schon auch so, dass gerade der Diskussionsprozess und die Möglichkeiten, die man vielleicht machen kann, um das Gericht zu stärken, gleichzeitig aber auch die Risiken, denen wir vielleicht auch ausgesetzt sind. Ja, mir ging das ein Stück weit genauso und ich bin auch überzeugt davon, dass es richtig ist, dass wir uns auf diesen Weg gemacht haben, das Bundesverfassungsgericht resilienter zu machen.
Der Anlass war ja jetzt Anfang des Jahres ungefähr, da gab es mehrere Artikel, zum Beispiel von ehemaligen Bundesverfassungsrichterinnen und Richtern, von Herrn Eichberger und Frau Britz, die das sehr ausführlich nochmal dargelegt haben, warum es diesen Schutz braucht. Und dann haben Vertreter der Ampel Ende Januar sind damit rausgegangen und haben gesagt, ja, sie wollen das jetzt in den politischen Prozess bringen. Dass die Ampel damit so rausgegangen ist, das fanden Sie von der Union aber gar nicht so gut. Von der Vorgehensweise war damals mein Eindruck. Stimmt das?
Man muss einfach zur Historie wissen, dass es eine Vielzahl an Fragen zu Grundgesetzänderungen gab, die die Ampel an uns herangetragen hat. Und da wurden parallel einfach verschiedene Sachen miteinander gesprochen. Und wenn man sich darüber unterhält, ob man eventuell Veränderungen gemeinsam vornimmt, dann muss das von einem gewissen Vertrauen geprägt sein. Und das Vertrauen wurde allein schon dadurch missbraucht, dass eigentlich nichts geheim war, sondern alles sofort auch sozusagen öffentlich gemacht worden ist. Und das war das eine, was uns tatsächlich sehr verärgert hat, wo wir einfach gesagt haben, so kann man nicht vernünftig über Themen sprechen, das geht nicht. Und der zweite Punkt war, dass wir Anfang des Jahres sehr stark das Gefühl hatten, dass gerade das Thema Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes ganz stark von der Ampel auch politisch instrumentalisiert werden sollte. Und dagegen haben wir uns gewehrt. Weil bei der Resilienz des Bundesverfassungsgerichtes, da geht es um ganz spezielles, für unser Land bedeutendes Verfassungsorgan. Und das kann man nicht dem politischen Spiel überlassen. Und dagegen haben wir uns auch gewehrt, weil das Bundesverfassungsgericht jetzt schon ganz stark und solide ist und das auch über Jahrzehnte gezeigt hat. Und der Eindruck, der hier vermittelt wurde, ist, wir haben ein schwaches Gericht, das sofortige Handlungsoptionen benötigt. Und das war eben nicht richtig so. Und das war so eine Gesamtgemengelage. Und auch bei uns gab es den einen oder anderen, der von Anfang an gesagt hat, ja, muss das überhaupt sein? Ist es wirklich zwingend nötig? Ist unser Grundgesetz nicht sowieso schon überfrachtet? Und solche Diskussionen muss man ja in Ruhe führen können. Man muss ja vielleicht auch sich das anschauen und werben können. Und das war Anfang des Jahres überhaupt nicht möglich. Und dadurch hat es wirklich sehr geholpert. Das bedauere ich auch zum Schluss ein Stück weit und habe mir immer selber auch die Frage gestellt, was hätte ich vielleicht selber auch dazu beitragen können, dass es besser läuft. Aber am Ende hilft es nicht zurückzugucken, sondern nach vorne. Wir haben uns dann, glaube ich, alle ganz richtig entschieden zu sagen, komm, wir setzen uns nochmal in Ruhe zusammen, ohne großen Stress, ohne Hektik, aber mit der nötigen Konsequenz und Zielstrebigkeit und sind jetzt auch mal alle schön verschwiegen und schauen uns das erstmal an. Das hat sich dann zum Schluss auch ausgezahlt, weil ganz ehrlich, das hat schon an der einen oder anderen Stelle auch noch ganz schön geholpert.
Ja, wie kam es denn dann dazu, dass es diese Arbeitsgruppe dann doch gab bei all dem Holpern am Anfang?
Naja, wie das so oft ist, ne? Wenn man da erstmal so wie wir die knallharte Absage macht und sagt, so jetzt geht gar nichts mehr, dann gibt es doch den einen oder anderen, der das nicht akzeptieren will. Vor allen Dingen kam natürlich auch oft aus der Fachwelt der Juristen und der Richterschaft viel stärker als aus der Bevölkerung. Da ist das, glaube ich, bis heute jetzt nicht wirklich das Megathema, aber gerade aus der Fachwelt kam sofort der Widerspruch, das könnt ihr doch jetzt so nicht machen. Und das war auch gut so, weil der hat dann natürlich auch nochmal dazu beigetragen, dass der ein oder andere nochmal gesagt hat, es war jetzt vielleicht nicht so ganz geschickt und komm, wir schauen uns das, wir haben staatspolitische Verantwortung als Union, aber wir haben eben auch immer gemerkt, gerade in den letzten 4 Jahren unserer GroKo vorher, ja, dass eben Dinge ständig durchgestochen worden sind und das haben wir gesagt, also wenn sichergestellt ist, dass wir jetzt wirklich mal vertrauliche Gespräche führen können, dann treten wir in diese nochmal ein und Buschmann hat ja auch stark dafür geworben und mit ihm war aber auch klar abgesprochen, dass das so wie, er hat das dann übrigens auch an sich genommen, also das war ja am Anfang so, dass es gar nicht so stark bei Buschmann verankert war. Und der hat dieses Thema im Prinzip dann zu sich gezogen und hat gesagt, so, ich kümmere mich jetzt hier federführend und leite und lenke das. Und das hat er gut gemacht und es war der richtige Weg.
Ist ja vielleicht auch zu wichtig, das Thema, für zu viel politische Klein-Klein, genau. Jetzt war mein Eindruck an der Pressekonferenz bei Ihrem Rückblick auf diese AG, dass Sie diese Arbeit da sehr wertgeschätzt haben, wie das auch abgelaufen ist, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Projekten. Was war aus Ihrer Sicht das Besondere an dieser Arbeitsgruppe?
Also zum einen haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben alle gesagt, Bundesverfassungsgericht als wichtiges Verfassungsorgan unseres Landes darf auf gar keinen Fall mit anderen Themen verknüpft werden. Deswegen hatte ich am Anfang gesagt, es war so eine Vielzahl an Grundgesetzänderungswünschen, die an uns herangetragen worden ist. Und wir haben im Prinzip gesagt, das ist ein Solitär und den behandeln wir auch so. Und wie das manchmal sonst so üblich ist, dann versucht man ja so Dinge zu verhandeln, sagen, kriegst du das, kriege ich das und so. Auch von solchen Überlegungen haben wir das Thema komplett rausgenommen. Mhm. Also wir haben das wirklich als Solitär betrachtet und da gehört es auch hin. Dann haben wir noch was gemacht, was ich sonst nur aus dem parlamentarischen Kontrollgremium kenne. Wir haben einfach gesagt, wir reden hier ganz offen miteinander. Wir sagen das, was wir denken und auch die Einwände, die wir vielleicht haben oder das, was wir begrüßen, mal ganz offen. Ich sage jetzt immer so salopp frei von der Leber weg, einfach mal Gedanken spielen zu lassen. Und genau das haben wir auch in diesen Runden gemacht. Das heißt, es war immer möglich, dass man nicht über jedes Wort jetzt hundertprozentig exakt nachdenken konnte, sondern einfach mal sagen konnte, so, das bewerte ich aber jetzt so, wenn ich das durchdenke, seht ihr das genauso, ist das vielleicht irgendwie auch verkehrt? Und man konnte auch zum Ministerium immer sagen, Herr Buschmann und auch die Mitarbeiter, können Sie vielleicht an der und der anderen Stelle nochmal nacharbeiten, warum das Argument vielleicht doch gewichtig ist oder warum es vielleicht doch wichtig ist, die Geschäftsordnungsautonomie, die eigentlich nur, um mal so ein Thema aufzugreifen, ich sage jetzt mal deklaratorisch, das heißt bestätigend mit aufgenommen wird, warum das so wichtig ist, könnten Sie das noch ein bisschen tiefer ausarbeiten? So, und genau so haben wir das gemacht und das hat eben das Besondere ausgemacht, dass jeder dann auch zum Schluss die Argumente des anderen mit aufgenommen hat, nochmal vertieft das Ganze nächste Runde betrachtet hat und wir auch so einfach Zeit und Luft hatten, um selber hinterher auch immer nochmal zu überlegen, ist jetzt an unseren Argumenten was dran? Mit unserem meine ich jetzt in dem Fall jetzt nicht nur Union, sondern Ansgar Heveling, unser Justiziar und ich. Wir haben ja selber auch immer noch überlegt, was ist die richtige Lösung? Und dann haben wir auch immer beide uns rückgekoppelt, haben wir so richtig gedacht, spricht was anderes dafür? Und das war eben ein sehr wertvoller Prozess, den wir eben sonst so tatsächlich oft nicht erleben. Und hier ist auch nicht geschachert worden. Wissen Sie, hat man auch nicht gesagt, du kriegst das, ich krieg das. Das ist auch was Besonderes. Normalerweise oft ist es in Verhandlungen der Politik so, sie gehen da rein, sagen wir mal, keine Ahnung, wir haben 10 Punkte, die anderen haben auch 10 Punkte und zum Schluss kommt raus 5 Punkte für jeden. So ist das halt nicht gelaufen und das war toll.
Da geht mir als Beobachter durch den Kopf, wäre doch schön, wenn das vielleicht auch bei anderen Projekten mal so möglich wäre, oder?
Ja, ist halt oft schwierig, weil wir einfach, ich meine, wir sehen es ja auch, wie schwierig das bei 3 Parteien mit der Ampel ist. Jeder will und muss natürlich am Ende auch für sich und seine Leute, die ihn unterstützen, punkten. Und das macht es eben bei Verhandlungen oft aus, dass man leider so eine Schablone hinlegt und sagt, wer hat wie viel bekommen. Und das ist im politischen Tagesgeschäft tatsächlich auf allen Ebenen so. Aber Sie haben aus meiner Sicht einen wichtigen Punkt und der ist bei großen Themen. Sie haben vorhin auch schon mal differenziert zwischen, es gibt so kleinere Themen und größere Themen. Also gerade bei so übergreifenden Themen sehe ich es auch so. Es würde in der Bevölkerung für vielleicht noch mehr Akzeptanz sorgen, wenn man das mal so so erleben würde wie hier. Wir haben es zum Beispiel auch bei der Bundeswehr gehabt, 100 Milliarden Sondervermögen, da haben wir auch konstruktiv mitgearbeitet. Wir arbeiten auch sonst konstruktiv mit als Opposition. Wir stimmen auch über im Prinzip so, wir haben es mal ausgerechnet, über 60% der Vorhaben der Ampel haben wir tatsächlich mitgestimmt, ja. Und nur bei dem Rest haben wir immer gesagt, nee, passt nicht oder wir würden es anders machen, komplett oder in Teilen. Aber das wirkt ja auch in der Öffentlichkeit gar nicht. Das wird ja auch gar nicht großartig gewertschätzt oder großartig so transportiert, dass man es vielleicht wertschätzt. Und es fehlt vielleicht auch so ein bisschen, ja, dass man auch mal tatsächlich solche Ereignisse auch mal nimmt und der Bevölkerung auch mal vor Augen führt. Das geht schon öfter mal und nicht nur punktuell. Da muss halt jeder auch ein bisschen gut daraus hervorgehen können. Und das ist, glaube ich, auch so ein Thema. Was gut läuft, wird in der Regel leider seltener berichtet, als das, was schlecht läuft.
Kommen wir mal zu den Inhalt der Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen. Welche Punkte aus diesen, ich sag mal, vielen Spiegelstrichen sind Ihnen besonders wichtig?
Also ich habe, so wie das Konstrukt jetzt ist, dem Status des Bundesverfassungsgerichtes, also dass das nochmal im Grundgesetz stark normiert wird und mit so ganz verschiedenen Punkten, wie zum Beispiel die Amtszeit, die Altersgrenze, also so diese Grundstruktur, die das Verfassungsgericht selber hat. Man nennt es auch die Strukturmerkmale. Da haben wir diejenigen reingesetzt, von denen wir sagen, jawohl, die haben sich nicht nur bewährt, sondern die sind auch von der Wertigkeit so, dass sie ins Grundgesetz gehören. Also um ein Beispiel zu bilden, dass der Dienstsitz Karlsruhe ist. Das ist eben auch grundsätzlich mal in der Grundstruktur gegeben, aber das haben wir jetzt nicht vorgeschlagen, dass das ins Grundgesetz kommt. Aber wie viele Richter, 8 Richter, 2 Senate, ja, Amtszeit 12 Jahre, Ausschluss der Wiederwahl, diese Punkte, um einige zu nennen, von denen haben wir gesagt, die gehören dann da rein. So, da werden Sie bestimmt auch noch irgendjemanden finden, der sagt, muss da unbedingt das Alter rein, aber wir haben uns schon was dabei gedacht, das Alter mit reinzunehmen.
Ein Punkt fehlt aber auch, der in den Artikeln zum Beispiel von Eichberger Britz auch drin stand. Viele haben ja aus der Fachwelt auch angeregt, die nötige Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richterinnen und Richter auch hochzustufen und ins Grundgesetz reinzuschreiben. Warum ist dieser Punkt in Ihrem Vorschlag nicht mit drin?
Also das war einer der Punkte, die uns am längsten beschäftigt haben. Aber ein Punkt, der uns tatsächlich auch einige Zeit beschäftigt hat, ist die Geschäftsordnungsautonomie und die Geschäftsverteilung gewesen. Also Geschäftsverteilung ist, welcher Senat macht was. Und da gab es eben auch gerade aus der Richterschaft auch Artikel, Aufsätze, auch Hinweise, dass das nicht so gut wäre, das im Grundgesetz zu verankern, während bei der Geschäftsordnungsautonomie, wo es zum Beispiel darum geht, welche Reihenfolge ein Gericht seine Akten bearbeitet, also dass sich das Gericht selber die Geschäftsordnung gibt, das ist wichtig, obwohl es, hatte ich vorhin schon mal gesagt, nur so eine Art Bestätigung ist, aber die eben im Zweifelfall davor schützt, dass niemand kommen kann, so wie es in Polen war, und die Reihenfolge der Aktenbearbeitung vorschreibt, dass das Gericht dann auf jeden Fall sagen kann, bitteschön, das steht auch hier noch im Grundgesetz drin, dass wir diese Autonomie selber haben. Das ist beim Bundestag und Bundesrat auch im Grundgesetz geregelt. Da gibt es jetzt wirklich keinen Grund, warum man das nicht auch beim Bundesverfassungsgericht dort regelt. Aber dahin zu kommen, das so zu sehen, auch das war ein Prozess in all unseren Debatten. Das war nicht von vornherein so ein ganz klarer Punkt, weil man immer auch sagen konnte, ja, sollen wir, ich nenne das jetzt mal überflüssig, bitte in Anführungszeichen gesetzt, sollen wir sowas Überflüssiges, Deklaratorisches da wirklich reinschreiben? Also das einfach mal zum Hintergrund. Und der kniffligste Punkt war tatsächlich und ist es bis heute die Frage dieser Zweidrittelmehrheit. Dazu muss man einfach immer sagen, wir haben momentan die Regelungen im sogenannten einfachen Gesetz, im Bundesverfassungsgerichtsgesetz, und das kann eben mit einer Mehrheit von 50 plus x geändert werden. Grundgesetz ist Zweidrittelmehrheit, alles was dort steht, das sieht man schon, ist sehr festgemauert und kann nicht ohne weiteres geändert werden. So. Und dann ist eben auch diskutiert worden, macht es Sinn, die Zweidrittelmehrheit, die für die Richterwahl, die im Bundesverfassungsgerichtsgesetz geregelt ist, ins Grundgesetz zu übertragen. Wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir bei der Risikoabwägung, also was kann es vielleicht mal für politische Mehrheiten oder Minderheiten geben, was ist da vielleicht das aktuell größte Risiko? Und wir haben alle gemeinsam das größte Risiko darin gesehen, dass möglicherweise eine Richterwahl mit 2/3, das bedeutet 66,67%, diese Richterwahl kann gesperrt werden und unmöglich gemacht werden, wenn sich Parteien finden, die zusammen 34% haben und die dann im Prinzip sagen, nein, wir blockieren diese Richterwahl. Wir wollen einfach den Richter XYZ oder einfach nicht wählen. Das kann sachlich begründet sein, das kann aber auch rein zerstörerisch destruktiv sein, dass man einfach sagt, wir wollen dieses System schwächen, wir wollen Richterwahlen verhindern. Und das kann eben bei einer sogenannten Blockade-Minderheit, Blockadesituation durch Minderheiten, kann das eben passieren. Das
und dafür
kann
haben Sie ja eine Lösung gefunden.
Ja, ne? Genau, aber das ist eben wichtig, ja. Das ist wichtig zu wissen, dass das unser Szenario war, wo wir sagen, das wird wohl, wenn etwas eintritt, was wir alle verhindern wollen, dann ist es das Wahrscheinlichste, können sich zwei zusammentun, die bilden 34%, die blockieren uns das alles. So, die Richterwahl. Und das ist das wahrscheinlichste Risiko. Also brauche ich dafür eine Lösung, und zwar egal, ob ich die im Grundgesetz verankere, diese Zweidrittelmehrheit, oder im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und dann haben wir eben gesagt, okay, erstmal braucht es diesen Blockademechanismus, den haben wir gefunden, indem wir gesagt haben, die beiden Organe, Bundestag und Bundesrat, aus deren Mitte jetzt auch schon die jeweils immer die Richter gewählt werden, 8 von dem einen, 8 von dem anderen Organ, die sollen sich möglicherweise dann, wenn es in einem der beiden Organe eine Blockade gibt, sollen die sich vertreten können. So, da haben wir eine Lösung gefunden, wie das passieren kann. Und dann war aber die Frage, nimmt man das Zweidrittel wirklich ins Grundgesetz? Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen, oh, das ist zwingend nötig. Die anderen sagen, oh, seid lieber vorsichtig, weil wenn ihr das da so starr verankert, dann ist nie mehr die Möglichkeit, es einfach auch nochmal, wenn es sein muss, vielleicht zu verändern. Denn wir haben das mal erlebt. Es war ganz früher so, dass die Richter mit Dreiviertelmehrheit gewählt werden mussten. Und man ist dann runtergegangen auf die sogenannte Zweidrittelmehrheit. Und um diese Möglichkeiten nicht komplett zu verschließen, aber auch nicht das Gefühl zu geben, sozusagen sich dem Vorwurf auszusetzen, wir stärken ja damit noch mehr diejenigen, die als Oppositionsparteien sagen, ja, ihr wollt unsere Mitwirkung verhindern, ja, dass wir die nicht noch stärken und das nicht zu starr wird im Grundgesetz. Dieser Auffassung sind wir mehrheitlich gefolgt, dass das vielleicht nicht die klügste Lösung ist. Damit erhebe ich nicht den Anspruch, dass das alles die absolute Richtigkeit ist, sondern es gibt da unterschiedliche Auffassungen zu diesem Thema.
Man könnte ja auch sagen, gerade weil Sie jetzt eine Blockadelösung vorgeschlagen haben, ist das in Kombination mit der Zweidrittelmehrheit im Grundgesetz ja dann okay und führt vielleicht doch nicht zu diesen starren Verhältnissen.
Doch, wir haben dann die starren Verhältnisse. Wir haben ja den Blockademechanismus zur Auflösung gefunden, aber es kann ja auch theoretisch mal eine Situation zustande kommen, die vielleicht in beiden Organen Probleme mit sich bringt. Ist ja auch alles denkbar. Und wenn wir es dann ganz fest und ganz starr im Grundgesetz geregelt haben, dann kann man eben davon auch unter keinen Umständen mehr abweichen. Und dann kann das eben auch sein, dass dieser letzte, ich nenne das jetzt mal Lösungsmechanismus, den haben wir damit für alle mal ein und alle Mal beseitigt. Und deswegen sage ich, da gibt es gute Gründe für beides, aber der Vorwurf der ein oder anderen Partei kam ja, es kam aber auch da aus dem Bereich der Journalisten, gab es doch der ein oder andere Artikel, der gesagt hat, ja, haben die sich jetzt hier irgendwie die Großen nochmal zusammengeschlossen oder wir vier und haben versucht, andere außen vor zu lassen. Nein, dem ist nicht so, weil so wie wir es jetzt geregelt haben, haben wir im Prinzip gesagt, die bewährten Elemente, ja, die kommen da rein, und gerade bei diesem verzwickten Zweidrittelmechanismus bieten wir erstmal die Blockade an und schauen uns dann nochmal die weitere Entwicklung an. Damit sehen wir aber auch den naheliegenden Fall, für den bieten wir eine Lösung an, aber wir wollen es eben nicht komplett starr verankern. Ich glaube, damit setzen wir uns auch gerade nicht dem Vorwurf aus. Wir würden nicht auch in Zukunft sehr stark dafür werben und plädieren, dass sich immer ausreichende Mehrheit finden müssen.
Okay, das wird bestimmt in den weiteren Diskussionen immer wieder mal auftauchen, das Thema. Und das wäre jetzt aber auch, wir biegen auf die Zielgerade ein, meine fast schon letzte Frage. Wie geht das jetzt weiter? Also Sie brauchen ja auch ganz massiv den Bundesrat, um aus diesen Vorschlägen dann eine Grundgesetzänderung werden zu lassen. Wie läuft das ab? Wie optimistisch sind Sie, dass das alles am Ende klappt?
Also ein ganz wichtiger Punkt für uns war im Übrigen auch, dass nicht der Bundesjustizminister das Gesetz einbringt, sondern wir aus der Mitte des Parlaments, denn wir haben es auch verhandelt. Und dass komplett beides verabschiedet wird, Grundgesetzänderung und Änderung im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Jetzt werden die Länder dadurch nicht im sogenannten förmlichen Verfahren beteiligt, aber sie werden jetzt schon beteiligt durch das Justizministerium. Darauf haben wir uns verständigt. Das heißt, sie bekommen auch alles zugesandt. Die können auch diskutieren. Natürlich haben wir auch unterschiedlich schon mit unseren Ländern gesprochen, die Abstimmungen dazu laufen, und die Signale, die ich bekomme, die sind bis jetzt überwiegend positiv, und das wird jetzt erklärt, warum wir das an der einen oder anderen Stelle wie gemacht haben, und ich bin da sehr zuversichtlich, weil ich glaube, dass auch die Ländervertreter anerkennen werden und anerkennen sollten, dass wir uns es wirklich nicht leicht gemacht haben und alles, auch die Ländervorschläge geprüft, bewertet, berücksichtigt, teilweise eben auch nicht hinzugestimmt haben. Aber diesen wichtigen Mechanismus, dass wenn es im Bundestag klemmt, der Bundesrat derjenige ist, der sozusagen als Ersatzgremium fungiert und umgekehrt, dass das ein wertvolles Instrument ist. Und deswegen glaube ich auch, dass die Länder das unterstützen werden. Spannend wird jetzt auch noch sein, das Bundesverfassungsgericht selbst konnte ja auch die ganze Zeit nichts dazu sagen, was die noch bewerten. Ich hoffe da auch auf positive Zustimmung. Und dann kann das seinen Weg im parlamentarischen Verfahren nehmen. Das heißt, es gibt eine erste Lesung im Bundestag, es gibt eine Anhörung im zuständigen Ausschuss und es gibt dann die zweite und dritte Lesung und das alles im vierten Quartal diesen Jahres.
Meine letzte Frage ist, bei dem Projekt hier geht es ja um ein Zukunftsszenario im Bund, das womöglich sehr, sehr, sehr weit weg sein könnte. Viel konkreter sind ja zum Beispiel die Landtagswahlen, die jetzt im Herbst anstehen. Und da können sich ja inhaltlich genau solche Gefahren stellen, über die auch mit Blick auf den Bund in Ihrem Projekt diskutiert wurden. Nach meinem Eindruck wurde solche Arbeitsgruppen, die Sie jetzt für den Bund gebildet haben, dort aber nicht vielleicht gegründet, aber zumindest keine größeren Gesetzesänderungen angestoben und umgesetzt. Macht Ihnen das Sorgen, weil das ja viel konkreter zeitlich ansteht dort?
Also bei den Ländern sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Das eine oder andere Land fängt schon an und hat auch schon angefangen, sich seine Sachen anzugucken. Die Bayern zum Beispiel, die haben vor 2 Wochen bei der Richterwahl Veränderungen in Bayern vorgenommen. Der zweite Punkt ist, ja, die Länder müssen das machen. Das Risiko, dass es in den Ländern zu Blockaden kommt, ist weniger groß als im Bund, weil man die Gesamtländer, man muss sehen, 16 Bundesländer mit ihren unterschiedlichen Regierungen. Also wir haben das mal szenariomäßig erfasst, wie das dann in den Ländern sein müsste. Also wenn wir die politischen Veränderungen da so hätten, dass wir in der Länderkammer Blockaden bekommen, dann wird es sehr schwierig für die politische Landschaft in Deutschland. Dann sind wir an einem sehr schwierigen Punkt angekommen. Aber das ist nicht vollkommen unmöglich. Und ja, die Länder müssen sich für ihre Regelungen, die sie haben, tatsächlich auch auf den Prüfstand stellen, ob das so passt. Aber das Allerwichtigste wäre für mich, dass die Bürgerinnen und Bürger erkennen, dass es wichtig ist, dass man Parteien der politischen Mitte unterstützen sollte, die es auch möglichst nicht darauf auslegen, destruktiv, das heißt zerstörerisch, an unserem System mitzuwirken. Das kann eben auch über solche Sachen der Fall sein, damit wir eben gar nicht erst so weit kommen, dass wir solche Blockade-Lösungsmechanismen brauchen, sondern dass wir Parteien haben, die im demokratischen Miteinander gut funktionieren, trotz unterschiedlicher Auffassungen in der Lage sind, ein Land gut zu regieren und auch Richterstellen gut neu zu besetzen. Das ist das Allerwichtigste. Und das kann die Politik nicht alleine, das kann die Gesetzgebung nicht alleine. Das können nur die Bürgerinnen und Bürger, indem sie sich genau anschauen, wem sie am Ende tatsächlich ihre Stimme geben.
Frau Lindholz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank auch.
Das war die Bundestagsabgeordnete Andrea Lindholz von der CSU. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion und als solche unter anderem für den Bereich Recht und Rechtspolitik zuständig. Zu uns gestoßen ist jetzt Claudia Kornmeier, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Hallo Claudia.
Hallo Klaus.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir.
Ja, Frank, sie war ja mal bei uns in der ARD-Rechtsredaktion, das darf man an der Stelle, finde ich, schon mal betonen.
Das muss man sozusagen betonen, also langjährige Redakteurin und viel, oft auch in unserem Podcast hier. Deswegen nur ganz kurz die Frage, Claudia, hast du dich gut eingelebt seit einem Jahr als Korrespondentin im Hauptstadtstudio?
Ja, ich würde sagen, das habe ich und wie ihr seht, beschäftigen mich ja so manche Themen aus Karlsruhe auch weiterhin hier.
Bleiben wir beim Thema Resilienz und Bundesverfassungsgericht. Ein Streitpunkt dieser geplanten Reform war ja folgender Hintergrund. Richterinnen und Richter müssen mit 2/3 Mehrheit gewählt werden. Das steht schon jetzt so im Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Und diese Regelung, die soll jetzt nicht ins Grundgesetz. Vielleicht mal vorab noch mal kurz zur Erläuterung. Warum gibt es diese Regelung auch? Was steckt dahinter, Claudia?
Also da steckt der Gedanke dahinter, dass man sicherstellen will, dass eine breite gesellschaftliche Mehrheit hinter der Wahl der Richterinnen und Richter steht. Also dass das etwas ist, was jetzt nicht die Regierung alleine machen kann mit einfacher Mehrheit, die sie in der Regel ja nur hat und dann da Richterinnen und Richter einsetzt, die ja vielleicht nur ihnen politisch genehm sind.
Und es war jetzt offenbar die Union, die genau in diesem Punkt Bedenken hatte, das quasi hochzustufen ins Grundgesetz. Frau Lindholz hat uns ja gerade so ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, aber so ganz komplett verstanden, was der inhaltliche Grund ist, habe ich noch nicht. Wie erklärst du dir das als politische Beobachtung, die diesen Prozess auch jetzt lange beobachtet hat.
Ja, also ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mir ja euer Interview mit Frau Lindholz auch nochmal angehört. Da hat sie noch sehr, sehr viel ausführlicher darauf geantwortet, als sie es bisher getan hat. Also zum Beispiel auch am Dienstag hier bei der Pressekonferenz hatte ich genau danach auch gefragt. Da ist dann allerdings Justizminister Buschmann direkt dazwischen gegangen, bevor Frau Lindholz antworten konnte, weil er irgendwie auch nicht so richtig wollte, hatte ich den Eindruck, dass diese ganzen Überlegungen, das Für und Wider, dass die jetzt bei ihren Treffen da in den vergangenen Monaten abgewogen haben, dass das jetzt alles nach außen dringt. Ich hatte bei der Union aber auch tatsächlich von Anfang an den Eindruck, dass sie bei diesem Punkt sehr, sehr skeptisch waren, dass da einfach auch viel Vorsicht da mit dabei war, dass man ja sich hier nicht vielleicht einer möglichen Flexibilität beraubt, die man vielleicht dann braucht, weil man jetzt noch nicht so richtig 100% vorhersagen kann, was es für Konstellationen mal geben wird. Ja, aber ich muss sagen, so richtig überzeugt hat mich das, was ich an der Stelle bisher gehört habe, dann doch auch nicht. Ganz interessant fand ich den Punkt, dass es ja tatsächlich auch schon mal noch ein größeres Mehrheitserfordernis gegeben hat, dass also ursprünglich mal es diese Dreiviertelmehrheit gab. Also ja, Vorsicht ist vielleicht das, womit ich es am ehesten zusammenfassen würde.
Interessant finde ich, es gibt einen Meinungsbeitrag von Dieter Grimm, ehemaliger Verfassungsrichter, wirklich eine Koryphäe. Und der hat in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung das scharf kritisiert. Er kritisiert das Zweidrittelerfordernis. Das kann eben dann weiterhin mit einer einfachen Mehrheit im Bundestag geändert, sprich abgesenkt werden. Und die Folge, so Grimm, ich zitiere ihn mal, Zitat, die Mehrheit hätte es in der Hand, das Gericht vollständig mit parteipolitisch zuverlässigen Richtern zu besetzen. So wie in Polen und Ungarn geschehen. Claudia, was meinst du? Hat Grimm recht mit seiner Kritik?
Also erstmal Kritik daran, dass dieses Zweidrittelerfordernis, dass das nicht ins Grundgesetz genommen wird. Da ist er ja nicht der Einzige, der das kritisiert. Das wird relativ breit kritisiert. Ich hatte auch den Eindruck, dass das eigentlich so das zentrale Element war, das von Beginn an in der Debatte stand. Also womit diese ganze Debatte eigentlich begonnen hat. Dass nur weil das jetzt nicht ins Grundgesetz reingeschrieben worden ist, dass die Mehrheit es deshalb in der Hand hat, das Gericht vollständig mit parteipolitisch zuverlässigen Richtern zu besetzen, da bin ich mir nicht so sicher. Weil also die Richterstellen müssen ja auch erstmal frei werden, während diese Mehrheit im Amt ist. Und da ja jetzt bestimmte andere Sicherungen eingebaut wurden, dass man das nicht so schnell in der Hand hat, Posten frei werden zu lassen. Also da wäre ich, so weit würde ich jetzt, glaube ich, nicht gehen. Aber wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass dann irgendwie die Rechtspolitiker, die jetzt ja hinter dieser Einigung stehen, da, ja, also auch von den Grünen, die ja sehr, sehr dafür waren, hieß es dann jetzt am Ende, ja, da gab es doch Gegenargumente, die lassen sich hören, wir haben da lange drüber diskutiert, es gab viele gute Argumente. Also ich würde sagen, er hat so ein bisschen recht, aber wie gesagt, das ist auch nicht nur er, der das Ganze kritisiert, sondern es sind sehr viele.
Ein Argument ist ja immer auch die Angst vor einer Blockade, und die vielleicht ja auch ein bisschen realistischer als Szenario ist als dieses ganz langfristige. Ja. Das lässt sich natürlich hören, nur ist ja auch ein Blockade-Lösungsmechanismus gerade Teil der Pläne. Das ist, glaube ich, auch ein Grund.
Aber nur so halb.
Genau. Ja. Zumindest, naja, sie werden schon kommen. Im Bundesverfassungsgerichtsgesetz sollen die ja eingeführt werden.
Genau, aber also es soll jetzt erstmal nur geändert werden, dass im Grundgesetz drinsteht, dass man sowas einführen kann, und dann muss es der Gesetzgeber auch machen, und das ist jetzt anscheinend auch der Plan, aber es muss halt gemacht werden, und es könnte ja genauso gut auch wieder abgeschafft werden. Also es ist nicht so, dass im Grundgesetz drinsteht, es muss so ein Blockademechanismus geschaffen werden, deswegen würde ich sagen so halb.
Genau. Wie geht das jetzt weiter mit den Plänen? Also was hörst du, werden die Länder da mitspielen? Die sind ja auch wichtige Player, denn es geht ja um eine Grundgesetzänderung. Mhm.
Genau, also am Ende braucht man auch eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat, um diese Änderung durchzusetzen. Die Bundesländer, also insbesondere die Landesjustizminister, die waren auch bei diesem ganzen Thema von Anfang an auch schon so mit dabei. Die haben sogar schon vor einer Weile einen eigenen, auch einstimmigen Vorschlag gemacht, der tatsächlich eben auch an dieser einen Stelle weitergeht und auch vorschlägt, die Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richter ins Grundgesetz zu schreiben. Ich habe jetzt aber den Eindruck, dass die Bundesländer auch diesen Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, generell positiv sehen, einfach weil es eben jetzt doch gelungen ist, da überhaupt einen Vorschlag vorzulegen. Das sah ja Anfang des Jahres mal nicht so aus. Also es sah umgekehrt so aus, als könnte das Ganze scheitern, weil die Union zwischenzeitlich gesagt hatte, dass sie eine Änderung derzeit eigentlich nicht für zwingend notwendig halte. Deswegen mein Eindruck ist, die Länder werden da dann auch zustimmen. Vielleicht gibt es ja nochmal die ein oder andere Änderung an dem Entwurf, aber grundsätzlich haben die sich erstmal sehr positiv geäußert.
Mit Blick auf die Länder finde ich einen weiteren Kritikpunkt ganz interessant. Das hat folgenden Hintergrund. Wenn man das Bundesverfassungsgerichtsgesetz ändert, ist das im Moment nicht zustimmungspflichtig. Das heißt, der Bundesrat muss dem nicht ausdrücklich zustimmen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, soll das auch künftig so bleiben. Und da gibt es jetzt die Kritik, da verschenkt man doch eine weitere Absicherung, eben für den Fall, dass im Bundestag eine populistisch geprägte Mehrheit entsteht. Und dann kann man ja wunderbar mit dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz arbeiten und da rumschrauben und das Verfassungsgericht pieshaken. Also ist da eine Initiative vielleicht von den Ländern zu erwarten, dass man da doch nochmal rangeht, was die Zustimmungspflichtigkeit betrifft?
Ja, also ich kann mir in der Tat vorstellen, dass das ein Punkt ist, der jetzt so in diesen weiteren Beratungen, sowohl in den parlamentarischen, die ja jetzt dann folgen, als auch in den Gesprächen mit den Bundesländern, dass darüber noch gesprochen wird, weil in der Tat, das wäre eine zusätzliche Absicherung und ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch reinkommt.
Ihr habt es angesprochen, Claudia und Frank, Ampel und Union, die haben sich ja auch auf eine Blockadelösung grundsätzlich geeinigt. Und hören wir mal kurz rein, was Bundesjustizminister Buschmann dazu in dieser Pressekonferenz gesagt hat.
Dafür haben wir jetzt eine Lösung gefunden, dass nämlich, wenn der Bundesrat blockiert wäre, der Bundestag, wenn der Bundestag blockiert wäre, der Bundesrat als Ersatzwahlgremium einschreiten kann. Und unsere feste Überzeugung ist, dass es nicht passieren wird, dass beide gleichzeitig blockiert sind.
Claudia, nochmal vielleicht zur Erläuterung, wo liegt da eigentlich das Problem? Das würde mich interessieren, vielleicht anknüpfend daran, wie soll das dann gelöst werden?
Also das Problem bei der Zweidrittelmehrheit oder in Anführungsstrichen würde ich sagen, das Problem ist, dass man dann eben mit mehr als einem Drittel der Stimmen, wenn man die zusammenbekommt, die Wahl eines Richters auch blockieren kann. Also wenn zum Beispiel im Bundestag eine Fraktion mehr als ein Drittel der Stimmen hat oder sich mit einer anderen zusammenschließt, um auf ein Drittel zu kommen, dann könnte sie die Wahl eines Richters oder einer Richterin blockieren. Kann dann auch unterschiedlichste Motive können da dahinter stehen. Also entweder, weil man tatsächlich den Kandidaten ablehnt oder vielleicht auch, weil man was ganz, ganz anderes durchsetzen will. Also das ist das Szenario, das man da vor Augen hat und für das man dann eben eine Lösung vorgeschlagen hat.
Und Frank, vielleicht dich da auch einbindend, du hast das ja auch alles mitverfolgt. Also wie könnte man, Buschmann hat es ja angedeutet, also wie könnte man das auflösen?
Also in Kurzform geht dann die Verantwortung von dem eigentlich zuständigen Gremium auf ein anderes über, also zum Beispiel vom Bundestag auf den Bundesrat. Das ist so die Kurzform und das Weitere geht wahrscheinlich zu sehr ins Detail, selbst für uns.
Dann, also wer sich dafür interessiert, der schaut einfach mal in 7, Paragraph 7a Bundesverfassungsgerichtsgesetz rein. Da gibt es schon so Regelungen, also wenn das Bundesverfassungsgericht sogar selbst mit eingebunden, soll Vorschläge machen und so weiter. Also in dem Bereich soll sich das alles abspielen. Ampel und Union, die haben sich ja bei allem sehr stark auch leiten lassen, was in den osteuropäischen Ländern passiert ist, was wir als sehr problematisch empfunden haben. Und hören wir mal, was Johannes Fechner von der SPD dazu gesagt hat. Er hat auf Polen und Ungarn verwiesen.
Da gab es die verschiedensten Tricksereien, dass zum Beispiel neue Senate geschaffen wurden oder dass die Altersgrenze runtergesetzt wurde, sodass Verfassungsrichterstellen frei geworden sind, die man dann mit eigenen genehmen Personen besetzen konnte.
Und da sieht man eben die Gefahr, also das, was in Polen, Ungarn passiert, könnte bei uns auch passieren. Schauen wir mal, wie das bei uns im Moment schon geregelt ist. Steht alles im Bundesverfassungsgerichtsgesetz drin. Die Amtsdauer eines Richters, die liegt bei 12 Jahren. Die Altersgrenze liegt bei 68 Jahren. Und das soll jetzt ins Grundgesetz übertragen werden, dass das so bleibt. Claudia, warum?
Na, um genau das zu verhindern, was man in anderen Ländern eben gesehen hat, was passiert ist, weil wenn es nur in diesem einfachen Gesetz, in dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz drin steht, dann kann das eben mit einfacher Mehrheit geändert werden. Das heißt, zum Beispiel könnte die Amtsdauer verkürzt werden oder die Altersgrenze runtergesetzt werden, dann werden Richterstellen frei und die kann man dann eben eventuell mit eigenen linientreuen Richtern besetzen, vorausgesetzt, man hat eben auch die Mehrheit, die man dann braucht. Also das muss man dann an der Stelle auch immer noch mitdenken, aber das ist da so ein bisschen das Szenario.
Und dann geht es ja auch neben der Amtszeit um die Nicht-Wiederwählbarkeit. Also es gibt nur eine Amtszeit. Mhm. Da ist das erleben wir, glaube ich, alle hier in Karlsruhe auch immer mal wieder, wenn man mit Richterinnen und Richtern spricht, da hört man immer wieder diesen Satz, mir kann keiner was, ich muss hier keinem was beweisen oder positive Urteile sprechen, weil meine Amtszeit ist nach 12 Jahren zu Ende. Was sich einem vielleicht nicht sofort erschließt, ist, warum die Zahl der Senate 2 so wichtig sind und auch das hochgestuft werden soll. Das war ja auch der Ausgangspunkt von diesem Szenario, ein Volkskanzler damals von Steinbeiß, wenn ich mich da richtig erinnere, Claudia. Ne?
Genau, also weil das ist ja dann auch die Idee, also mit einem, wenn man sagt, man schreibt jetzt ins Gesetz rein, es gibt noch einen dritten Senat, dann schafft man damit ja wieder weitere Richterstellen. Mhm. Und wenn dann eben die Mehrheiten und das Mehrheitserfordernis entsprechend ist, hat man da eben auch die Gelegenheit, dann diesen neuen Senat so zu besetzen, wie man sich das vorstellt und kann ja dann auch noch nur unter Umständen an Zuständigkeitsregeln ran, also wofür soll dann dieser eine Senat zuständig sein, dass man eben da gerade die Verfahren dann hinlenkt, die für die Politik auch interessant oder wichtig sein könnten.
Kurze Erläuterung, Maximilian Steinbeiß, Jurist, Gründer des Verfassungsblogs. Das ist ein Online-Verfassungsblog, der eben immer wieder sehr spannende verfassungsrechtliche Dinge da thematisiert.
Und ein wichtiger Ausgangspunkt, also wer nochmal tief einsteigen will in den einen der Ausgangspunkte dieser Diskussion, ist das dieser Artikel, ein Volkskanzler, genau.
Ein ganz interessanter Punkt, was diese geplanten Änderungen betrifft, die sogenannte Geschäftsordnungsautonomie des Bundesverfassungsgerichts. Das soll in das Grundgesetz reingeschrieben werden. Hören wir mal, was Konstantin von Notz von den Grünen dazu während der Pressekonferenz gesagt hat.
Oft sind es die banalen, trivialen Instrumente, mit denen höchste Gerichte platt gemacht werden können, zum Beispiel über die Geschäftsordnung.
Die Gerichte platt machen oder die Arbeit eines Gerichtes platt machen, Claudia, indem man die Geschäftsordnung ändert. Wie könnte das gehen? Also wie muss man sich das konkret vorstellen?
Genau, das sind dann in der Tat so Dinge, die, wie er es auch sagt, so recht trivial oder auch banal klingen, indem man zum Beispiel sagt, das Gericht muss Fälle in der Reihenfolge abarbeiten, in der sie eingegangen sind, also chronologisch, dass sich Fälle nicht mehr nach Wichtigkeit selber aussuchen, mit welchem es beginnt, was ist das wichtigste Verfahren und das ist etwas, da kann man wirklich sehr, sehr leicht so ein Gericht einfach lahmlegen und damit dann eben auch ausschalten als Kontrollorgan, weil es eben blockiert ist mit lauter unwichtigen Sachen, das erst machen muss und damit bleiben dann die wichtigsten Sachen liegen.
Das ist vielleicht auch nochmal, um nochmal zu den großen Linien auch zurückzukommen, was man sich immer wieder bewusst machen muss, warum wir überhaupt über dieses Thema diskutieren. Es geht zwar auf den ersten Blick oft um so klein Dinge, Zweidrittelmehrheit, einfache Mehrheit, aber es geht echt ums große Ganze hier. Haben wir ein unabhängiges Kontrollorgan, das einer Regierung auf die Finger schauen kann? Das ist ja der Kontext dieser ganzen vielen kleinen Regelungen. Und ein wichtiger Punkt bei einem mächtigen Kontrollorgan ist natürlich auch, wie bindend sind denn seine Entscheidungen? Und auch da, das Gericht hat keinen Gerichtsvollzieher, das Verfassungsgericht. Deswegen will man auch da ins Grundgesetz schreiben, diese Entscheidungen sind bindend. Also auch wenn man diese ganzen vielen Spiegelstriche sich anschaut, ist das aus meiner Sicht auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie siehst du diesen Punkt, Claudia?
Ja, würde ich auch so sehen. Also wir haben uns da wahrscheinlich schon einfach so dran gewöhnt, dass wir davon ausgehen, ja natürlich ist das so, wie sollte es jemals anders sein? Aber solange das eben nicht im Grundgesetz auch so ausdrücklich drinsteht, könnte man auch das natürlich wieder mit einfacher Mehrheit einfach anders regeln. Und ich würde schon auch sagen, das ist wirklich fast so die Basis für das Verfassungsgericht, auch für die Bedeutung seiner Entscheidungen und überhaupt auch für das Gericht, dass das gilt, dass seine Entscheidungen Bindungswirkung haben.
Ziehen wir mal ein Fazit. Das ist ja schon eine ganze Menge, was da geplant ist. Ich darf mal kurz meinen Eindruck schildern. Also wenn man überlegt, wie sauer Herr Merz war, ne, als Ampelpolitiker damit an die Öffentlichkeit gegangen sind über die Presse, da hatte man ja zeitweise den Eindruck, Claudia, du hast damals auch intensiv darüber berichtet, hat man den Eindruck, oh Gott, ja, das fährt jetzt vielleicht gegen die Wand, da kommt vielleicht gar nichts, weil die Union da nicht mitspielt. Und ich sag mal, dann war meine Erwartungshaltung, dass da großartig was passieren wird, relativ gering. Und deshalb würde ich persönlich sagen, hey, das kann sich sehen lassen. Ich finde, das ist schon ein größerer Wurf. Claudia, ich glaube, du warst da so ein bisschen zurückhaltender.
Bei der Größe des Entwurfs meinst du?
Ja, also da war ja, also von, ich sag mal, wenn ich sage großer Wurf, ich habe auch Stimmen gehört, naja, das ist eher so eine Art Minimalkompromiss.
Vor dem Hintergrund, dass eben diese Zweidrittelmehrheit, die ich eben doch am Ende für so diesen größten Baustein gehalten habe, bei dieser ganzen Debatte der vergangenen Jahre, vor dem Hintergrund, dass das nicht mit drin ist. Ich denke aber schon auch, dass das, was jetzt geregelt wird, dass das vielleicht so ein bisschen kleinteilig klingt, dass das aber auch sehr wichtig ist. Aber es fehlt dann eben der andere große Baustein und ich hatte den Eindruck, dass das, was jetzt geregelt ist, dass das auch relativ am Anfang schon, ja, dass man da relativ schnell auch beieinander war, ja, da können wir gut drüber reden, das können wir gut angehen, also dass das nicht so das Problematische war und dass man dann eben von Anfang an, es gab ja auch so einen ersten Arbeitsentwurf des Bundesjustizministeriums, auf, das war so die Basis für die Gespräche dann und da stand eben schon so ziemlich viel davon drin, auch natürlich gab es da noch ein paar Änderungen, aber da kam eben diese, da war auch schon diese Zweidrittelmehrheit ausgeklammert und die ist nicht hinzugekommen, deswegen würde ich sagen, okay, man hat sich jetzt auf das Unumstrittenste geeinigt. Hinzu kam dann noch das mit der Geschäftsordnungsautonomie, das ich auch für sehr wichtig halte. Aber es fehlt eben die Regelung zu der Zweidrittelmehrheit.
Und das sehen ja andere auch so. Also an der Stelle darf ich erwähnen, Gudula Geuter, viele werden sie wahrscheinlich kennen, auch Hauptstadtkorrespondentin wie du. Ebenfalls wie du mal vor langer Zeit hier in Karlsruhe in der Rechtsredaktion gewesen. Die hat das genauso kommentiert im Deutschlandradio und hat gesagt, also dieses Zweidrittelerfordernis, dass das nicht ins Grundgesetz reingeschrieben wird, das reißt einfach eine ziemlich große Lücke. Würde mich noch erst interessieren jetzt, wie geht's weiter? Also wir haben jetzt die parlamentarischen Beratungen im Bundestag, dann ist der Bundesrat am Zug. Also bis wann werden vermutlich die Änderungen in Kraft treten, Claudia?
Also in Kraft treten, das sind ja dann noch ein paar weitere Schritte. Also zumindest haben sie sich sehr fest vorgenommen, noch in diesem Jahr im Bundestag darüber zu beschließen. Die Zeit drängt ja auch so ein bisschen, weil dann im kommenden Jahr 2025 im Herbst die Wahl ansteht. Also dann wird man wahrscheinlich zusehen, dass es dann Anfang des Jahres im Bundesrat ist und dann in Kraft treten kann.
Und die bekommen das hin, oder?
Ich denke schon. das würde mich jetzt schon sehr wundern, wenn das jetzt nicht mehr klappen sollte. Also ich wüsste nicht, woran das jetzt noch scheitern sollte.
Vielen Dank, Claudia.
Sehr gerne.
Mir ist bei diesem Thema noch eins wichtig. Wir reden ja jetzt ganz viel über ein Zukunftsszenario. Ich finde aber auch im Hier und Jetzt, wenn es um die Wahl der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter geht, muss man mit diesem Thema unglaublich sensibel umgehen. Wie unabhängig ist das Gericht? Es gibt eine Zweidrittelmehrheit und die führt dazu, dass das Ganze im Konsens geschehen muss. Aber es wird auch schon jetzt immer wieder anhand von einzelnen Personalien darüber diskutiert, wie ist das, wenn man ehemalige Politikerinnen und Politiker ans Gericht schickt. Und ich finde, in diesem Bereich muss man sehr sensibel sein, dass man den Menschen, die sich nicht jeden Tag mit diesem Thema beschäftigen, da nicht zu viel Anlass gibt, nachzufragen, wie ist denn das schon jetzt, wie nah sind die eigentlich alle? Also unser großes Thema spielt weit in der Zukunft, aber ich finde, sensibel zu sein für dieses Thema, das ist auch schon jetzt sehr wichtig.
Dann sind wir mal sehr gespannt, wie die Änderungen am Ende aussehen werden. Claudia Kornmeier hat es ganz am Ende betont, wir sind alle sehr zuversichtlich, dass sie das alles hinkriegen und wir werden es weiterhin aufmerksam, natürlich auch kritisch beobachten von Karlsruhe aus. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.
Und tschüss auch von mir, Frank Bräutigam.
Ihr könnt uns übrigens wie immer natürlich schreiben, wenn ihr kritische Anmerkungen habt, wenn ihr vielleicht auch Themenwünsche habt. Unsere E-Mail-Adresse lautet justizreporterinnen@swr.de. Nochmal die Mailadresse justizreporterinnen@swr.de.
Stell dir vor, du klaust Geld.
Du musst dir das so vorstellen, in dem Raum sind Millionen. Das hätte jeder machen können.
Du fliehst damit ins Ausland und lässt dein altes Leben komplett zurück. Du wirst international gesucht und du bist jetzt die Millionendiebin.
Ich sag's dir ehrlich, ich sehe mich nicht als den Kriminelle.
Ich bin Jost und ich erzähle in diesem Podcast die unglaubliche Geschichte der Stuttgarter Millionendiebin.
Ich muss da immer an Lupin denken. Ich weiß nicht, ob Sie die Serie kennen. Der wird da ja auch für seine trickreichen Diebstähle gefeiert.
Aus meiner Sicht hat es eher was von so einer Loverboy-Geschichte.
Im Oktober 2022 klaut Menessa 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma.
Ich sag's dir ehrlich, wenn das Geld nicht so schwer gewesen wäre oder ich hätte noch mehr eingepackt.
Sie träumt von einem besseren Leben und begeht den vielleicht größten Fehler ihres Lebens. Warum hat sie das gemacht? Wie wurde dieser Diebstahl geplant? Und wo ist das Geld? Um diese Fragen zu beantworten, haben wir uns durch Akten gewühlt und auch mit der Polizei gesprochen.
Also früher hat ein Kollege immer zu mir gesagt, einen gewissen Jagdinstinkt brauchst oder solltest du entwickeln. Und das machst du dann. Du beißt dir dann schon rein in den Fall und guckst, was passiert und wie geht's weiter.
Bei dieser Recherche wurde ich immer wieder überrascht. Denn Menessas Geschichte hat einige Plot-Twists, mit denen ich niemals gerechnet hätte.
Hab ich nur gesagt, was hat nicht gemacht, das hat nicht gemacht. Warst du so blind, so dumm, so naiv?
Hört gerne rein. Die Millionendieben in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.